Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial.
Am Mikrofon Klaus-Maria Dechant. Wer den Friedrich-Glauser-Preis bekommt, der oder diejenige ist, so viel steht fest, Krimi-Autorin oder Krimi-Autor und nebenbei erwähnt auch richtig gut, sonst gäbe es ja den Preis nicht. Benannt wurde er nach Friedrich Glauser, der 1896 geboren, als erster deutscher Krimi-Autor gilt und verliehen wird der Preis in verschiedenen Kategorien von unserer Krimi-Autoren-Vereinigung Syndikat. Am anderen Ende meiner Skype-Verbindung begrüße ich jetzt erstmal den Gewinner der ehrwürdigen Auszeichnung für den besten Kriminalroman 2020, Jürgen Heimbach. Herzlich willkommen, Jürgen.
Hallo, Klaus-Maria. Schön, dass ich dabei sein darf.
Also willkommen im Devier Literatur Podcast. Stürzen wir uns gleich hinein. Du hast den Glauser-Preis 2020 bekommen für den Roman Die Rote Hand. Wenn ich richtig gezählt habe, ist es dein 7. Roman, aber die erste Auszeichnung. Und bevor wir jetzt aufs Buch kommen, das ist jetzt auch noch genau dieses Jahr gewesen, in dem es nichts war mit großer Gala auf der Kriminale, die ja eigentlich in Hannover stattfinden sollte. Wie sehr hat es dich denn geschmerzt, dass du jetzt gerade in dem Jahr den Preis bekommen hast, so quasi, ja, out of order, out of Publikum?
Erstmal natürlich sehr, wobei der Schmerz verschiedene Phasen durchgemacht hat. Also als ich erfahren habe, dass die Kriminale ausfällt, war das natürlich schlimm. Also wusste ich ja, dass ich nominiert bin. Ich würde vorne sitzen, fiebern, dass das nicht der Fall ist. Das war schlimm. Als dann mein Name genannt wurde, habe ich natürlich das für einen Moment vergessen, weil ich war so geflecht davon, habe meine Frau angeschaut, haben die wirklich meinen Namen gesagt, den Titel meines Romans? Wow. Und dann ging es auch los, schon die ersten Telefonate. Meine Verlegerin hat sich gemeldet. Also in dem Moment war das etwas vergessen, aber als sich das wieder gelegt hat im Laufe des Abends und nach ein paar Wein kam dann doch, dachte, Mist, jetzt würde ich mit all den Leuten da zusammen stehen, sitzen, wir würden reden, anstoßen, feiern zusammen. Das war natürlich super schade, aber auch nicht nur für mich, ich glaube für all die anderen hunderte Krimi-Autorinnen, Autoren, die dann nach Hannover gekommen wären, um sich auszutauschen, tolle Veranstaltungen mitzubekommen, mitzugestalten. Für die war das ja auch alle blöd, genauso wie für die Organisatoren. Ein Jahr lang Arbeit für die Katz, mehr oder weniger, dann aus dem Boden gestampft, diese digitale Veranstaltung, Chapeau. Und auch für die Jurorinnen und Juroren, ne, die teilweise hunderte Bücher gelesen haben, sich da durchgearbeitet haben, ja. Nicht nur bei den Romanen, irre. Und für die natürlich auch ganz, ganz schade und schmerzhaft.
Klar, traurig war es für uns alle. Ich meine, ich hatte auch viel Hoffnung gesetzt, mal viele von euch dann auch kennenzulernen, weil ich bin ja relativ frisch in der ganzen Szene mit dabei. Ja, aber da hast du vollkommen recht. Kommen wir mal auf dein Buch zu sprechen, Die Rote Hand. Du entführst uns ins Nachkriegsdeutschland, genauer gesagt nach Frankfurt, so irgendwann Mitte, Ende der 50er Jahre, in die ebenso bescheidene, wie auch für mich zumindest beklemmende Welt des ehemaligen Fremdenlegionärs Arnold Streich. Vorweg gleich ein wenig Honig, ich habe das Buch sehr genossen, auch weil es dir wirklich gelungen ist, diese düstere Atmosphäre eines Frankfurter Hinterhofs einzufangen. Also ich habe quasi schwarz-weiß gelesen, das ist mir bislang noch bei keinem Buch passiert, aber ich habe so richtig, ja, so diese hell-dunkel Schattenspiele gesehen. Irgendwie war das so, ja, man fühlte sich so ein bisschen wie in einem alten Wallace-Film oder sowas, zumindest was die Farbgebung angeht. Es steht Kriminalroman auf dem Cover, weil ich habe beim Lesen dann fast mehr so eine eindrucksvolle Milieustudie wahrgenommen. Wie ordnest du das da selbst ein? Weil ein reinrassiger Krimi ist es ja jetzt nicht wirklich.
Naja, es ist, glaube ich, die Frage, wie man Krimi definiert. Ne? Also ob es da unbedingt einen Ermittler, eine Ermittlerin geben muss, sei es ein Polizisten oder eine Detektivin. Ich würde eigentlich mit einer Gegenfrage antworten, weil du das schöne Wort Milieustudie reingebracht hast. Ist nicht jeder Kriminalroman erstmal oder jeder gute, wenn man das so sagen darf, eine Milieustudie? Also eine Geschichte, die sich mit persönlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen beschäftigt. Also ich glaube das schon. Ne? Und wie gesagt, meine Bücher haben zwar keine Ermittler im klassischen Sinne, aber es gibt Verbrechen. Ich kenne auch Kollegen, Kolleginnen, denen reicht das nicht als Kriminalroman. Die brauchen den Ermittler. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Auffassungen.
Gut, da unterscheiden wir ja auch zwischen Ermittlerkrimis und anderen Krimis. Also das ist ja...
Genau, und das ist es natürlich nicht. Aber es gibt das Verbrechen, das etwas in Gang setzt, ne? Und das erzählt über Menschen in bestimmten Situationen. Also jeder das Verbrechen als Movens für das, was dann passiert, Menschen in besondere Situationen wirft. Vielleicht sind andere Dinge dann wichtiger, oder es kommt etwas heraus, womit niemand gerechnet hat.
Ich habe ja bislang, ich muss gestehen, wenig jetzt von Ingrid Noll gelesen, aber ein bisschen was schon. Und ich vergleiche das jetzt so ein bisschen, weil sie macht ja auch so, hat ja mit Ermittlerkrimis auch so überhaupt nichts am Hut. Gilt eigentlich als die Grande Dame der Krimiliteratur in Deutschland, bei uns in der Nachbarschaft so nebenbei angemerkt, bei Heidelberg. Und das hat dann auch, weil sie ja auch so Themen aufgreift, die zwar im Hier und Jetzt und Heute spielen, aber da geht es dann um Sozialkritisches oder um Gesellschaftspolitisches, was dann auch eher eine Rolle spielt. Und das lag dir auch schon am Herzen, das habe ich gemerkt, also ja. In dieser Zeit dann.
Genau, das habe ich versucht einzufangen. Was war das Besondere, was, ja, wie du sagst, die Atmosphäre der Zeit, ne, wie auch die Rolle zum Beispiel eines Fremdenlegionärs, mein Protagonist ist ja ein Fremdenlegionär, wie wurde der gesehen? Wie ist mit diesen Menschen umgegangen worden in der Zeit? Wie sieht der aber auch selbst, ein Mensch, der ja eigentlich nach 14 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg zurückkommt nach Deutschland, wie sieht er als Fremder dieses Land, ne? Dass er zum letzten Mal in meiner fiktiven Geschichte 1944 Frankfurt gesehen hat und kommt dann schon zerstört und kommt zurück und sieht dann, was haben die Menschen in diesen 15 Jahren gemacht, wie haben die sich verändert, wie gehen die mit diesem Krieg um, wie gehen die mit ihren Traumata um?
Du hast gerade den Begriff zerstört verwendet. Ich meine, Frankfurt war zerstört, Arnold Streich, dein Protagonist, ist letzten Endes auch zerstört. Ist eine ziemlich kaputte Type, wenn man es mal so formulieren darf. Kommen wir kurz zur Geschichte. Streich lebt ärmlich in seiner Kemenate und betreut als Hausmeister eigentlich recht unspektakulär eine Garagenanlage. Und als unweit ein Waffenhändler ermordet wird, gerät Streich ins Visier der Polizei. Und schlussendlich kommt auch die rote Hand ins Spiel, die aber definitiv kein Gliedmaß ist, das irgendwie zu lange in der Sonne gelegen hat, sondern etwas anderes. Klär uns mal ein bisschen auf, Jürgen.
Ja, das ist heute kaum bekannt, aber es gab tatsächlich eine Organisation, die nannte sich die Rote Hand, eine Unterorganisation des französischen Auslandsgeheimdienstes. Und diese Organisation hat sich in der Hauptsache zur Aufgabe gemacht, Unterstützer der algerischen Befreiungsbewegung, FLN, zu verfolgen, zu bedrohen und gegebenenfalls auch zu ermorden. Und das auch in Deutschland, da gab es eine Menge Unterstützer, das war auf verschiedene Art und Weise, sei es, dass die Flugblätter gedruckt und nach Frankreich geschmuggelt haben, sei es, dass die juristisch verfolgte Personen in Frankreich, man durfte ja damals nicht von Krieg sprechen, Algerien war ja integraler Bestandteil von Frankreich und somit war das kein Krieg, sondern Kampf gegen kommunistische Terroristen, die hat man dann nach Deutschland in Sicherheit gebracht, es wurde Geld gesammelt, nach Frankreich gebracht, damit es weiter transferiert werden konnte, es waren Publizisten, die sich für die algerische Sache stark gemacht haben, Politiker, wer aus der Zeit seinen guten Namen in der arabischen Welt hatte, war Hans-Joachim Wischnewski mit dem Spitznamen Ben Wisch. Das kommt aus dieser Zeit. Die SPD, da gab es Teile von, die sich da engagiert haben. Und es gab auch Waffenhändler. Und gegen die ist diese Organisation natürlich nochmal verschärfter vorgegangen, hat die auch bedroht, gesagt, lasst das sein, hat denen Geld geboten, gesagt, nicht so viel vielleicht, wie ihr mit den Waffen verdient, aber dafür passiert euch nichts. Darauf haben sich nicht alle eingelassen und es gab eben auch Attentate auf eben diese Waffenhändler. 1957 ist einer in Hamburg umgebracht worden, zusammen mit einem Mitarbeiter und seiner Mutter. Und eben 1959 in Deutschland, in Frankfurt, wo ja der Roman spielt. Und einen Tag später setzt dann an dieses reale Ereignis, dieses Attentat, bei dem ein gewisser Georg Puchert ermordet wurde, in die Luft gejagt wurde in seinem Auto, setzt meine fiktive Geschichte an.
Aber du legst Wert darauf bei deinen Geschichten, die ja alle definitiv in der, und da kommen wir noch drauf zu sprechen, in einer anderen Zeit spielen, also nicht in der Jetztzeit spielen, legst du Wert darauf, dass es irgendwo einen historisch, ja, verbrieften Hintergrund gibt.
Ja, absolut. Und das finde ich auch, also was mir einfach auch Spaß dabei macht, auch mit Ereignissen oder Ereignisse in den Roman zu hieven, die nicht so bekannt sind, ne? Also dass diese eine Organisation aktiv war, so staatlich geduldet von einem anderen Land, die da Leute umgebracht haben, das ist heutzutage kaum bekannt. Seinerzeit war das mehr, es stand in den Zeitungen, der Spiegel hatte eine dreiteilige Serie dazu. Bernd Engelmann hat in seinem Buch Meine Freunde, die Waffenhändler, sehr ausführlich darüber geschrieben. Also das war auf der einen Seite bekannt, aber aus einer gewissen Staatsräson, man wollte den deutsch-französischen Aussöhnungsprozess nicht gefährden, hat man das relativ unter den Deckel gehalten. Und es ist auch in Deutschland oder überhaupt nie jemand angeklagt, geschweige denn verurteilt worden.
Mein lieber Jürgen, um einen Roman zu schreiben, der in den 50ern spielt, braucht es eine aufwendige Recherche. Vor allem, wenn man selbst erst 61 geboren wurde. Du bist ein Mann, da darf ich das an der Stelle auch kurz erwähnen. Geht das eigentlich alles digital oder ist Jürgen Heimbach so auch klassisch, es spielt eine analogen Zeit, bist du dann auch klassischen analogen Archiven unterwegs?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin in beiden unterwegs und versuche das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Einfach auch, weil mir macht das Arbeiten in Archiven Spaß oder auch alte Zeitungen zu lesen, was für mich eine wichtige Quelle ist. Fotos auf jeden Fall. Und teilweise sind die nicht digitalisiert. Oder ich muss ins Archiv gehen, mir sie da digitalisiert anschauen, Fotos zum Beispiel, und dann Ausdrucke bestellen oder eine CD-ROM bestellen, auf denen die sind, oder sie mir als File schicken lassen. Das andere ist, je nachdem, wenn in bestimmten Akten, das habe ich auch schon erlebt, waren Persönlichkeitsrechte betroffen. Das heißt, die dürfen gar nicht öffentlich gemacht werden. Und ich musste einen Antrag stellen, um in diese Akten zu schauen und nachzuweisen, dass ich eben keine Persönlichkeitsrechte verletze.
Persönlichkeitsrechte werden verletzt, glaube ich, wenn jemand noch nicht 100 Jahre tot ist oder sowas, ne?
Ja, ich hatte immer gedacht, das wären 50, aber in dem Fall waren zumindest, und ich glaube, da gibt es verschiedene Kategorien, weiß es aber auch nicht genau, waren es tatsächlich 100 Jahre gewesen. Also ich hätte noch einige Jahre warten müssen. Das ging in das Jahr 1948, 49, also kann man ausrechnen, das wären 120 Jahre, fast 30, die ich hätte warten müssen. Aber da war zum Glück, und das ist das Tolle, die Zusammenarbeit mit den Menschen im Archiv ist bisher immer sehr toll. Aber das Internet hat natürlich auch, also Bücher ist natürlich eine große Quelle der Recherche für mich und das Internet. Und das ist insofern ein Segen, als dass ich an manche Informationen so schnell komme, wo ich sonst, wer weiß, wie lange brauchen würde, irgendwo hinfahren müsste. Ein Beispiel, ich hatte ja so eine Nachkriegstrilogie geschrieben, 1946 bis 50. Und da ging es zum Beispiel in einem Band auch darum, bestimmte Leute, die da auftauchen, in welchen Einheiten, unter welchem Kommandeur waren die im Zweiten Weltkrieg. Und wenn ich es recherchieren kann, dann will ich es auch haben, dass es stimmt. Also, dass die so und so vielte Division oder das Regiment da drin unter dem Oberst so und so auch wirklich im Kessel von so und so gekämpft hat. Und das kann man alles finden. Da hätte ich früher nach Potsdam oder ganz früher nach Freiburg ins Militärgeschichtliche Forschungsinstitut fahren müssen. Ne? Und so schreibe ich, mache mir eine Notiz und kann dann abends recherchiere ich das und trage es ein. Also ein riesen Gewinn.
Diese Leidenschaft, woher kommt die bei dir? War die schon in der Muttermilch drin oder gab es da irgendwelche Ereignisse, die gesagt haben, ja, das reizt mich? Gibt es da irgendwie, sammelst du Militarier?
Nee, zum Glück nicht. Also das Interesse ist schon sehr, sehr lange da für Geschichte, auch bevor ich das jetzt so in so einer Romanform bearbeite. Es ist einfach, du sagst es richtig, mein Interesse ist die jüngere Geschichte. Das heißt, wo ich teilweise zumindest über noch eine Beziehung zu habe. Also das war mir immer wichtig in dieser Nachkriegstrilogie zum Beispiel. Ich komme aus Koblenz, eine Stadt, die auch sehr zerstört worden ist. Da waren auch über 80% der Innenstadt war zerstört. Und ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Jugend, du hast es ja schon gesagt, ich bin 1961 geboren. Ich kann mich da noch daran erinnern als Junge, dass in der zweiten Reihe viele Häuser standen, die zerbombt, ausgebrannt waren, dass Männer mit diesen Holzkrücken, die wie ein Y aussahen, dass die ja nicht so selten waren im Straßenbild. Männer, denen Arm fehlte. Ich hatte jetzt keinen Lehrer, aber das liest man ja auch und weiß es von anderen, die im Krieg einen Arm verloren hatten. Ich glaube, das gehört und ich glaube auch, dass gerade diese jüngere Geschichte mit unserer Geschichte jetzt ganz viel zu tun hat. Also warum hatten wir zwei deutsche Staaten? Warum gab es dann die Wiedervereinigung? Also es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Diese Geschichte ist daher auch für mich gar nicht so weit weg und erzählt auch einiges vielleicht über unsere heutige Zeit.
Bleiben wir jetzt noch, oder kommen wir nochmal zurück zum Thema Recherche. Haben Sie ja gesagt, ein richtiger Kriminalroman. Natürlich ist es ein Krimi, wie man das Ganze, ein Ermittlerkrimi ist es nicht. Dennoch, wenn ich jetzt einen Krimi in der Jetztzeit schreibe, was ich auch tatsächlich mache, dann sind Polizei und Ermittlungsarbeit umfangreich, aber ich kann Quellen anrufen, also tatsächlich Telefon gehen kann. In meinem Fall ist beim Polizeipräsidium in Mannheim anrufen, kann meine Quellen anzapfen und sagen, bestimmte Fragen stellen, was tatsächliche Arbeit am Tatort oder in einem bestimmten Fall betrifft. Wie ist das denn, wenn man ja über die Polizei in den 50ern schreibt? Da ist es mit Zeitzeugen dann auch ein bisschen schwierig, ne?
Also gut, jetzt habe ich in dem Fall gar nicht bei der Roten Hand, weil Polizei keine Rolle spielt, war das auch kein großes Problem für mich. Ich habe das eher in dieser Nachkriegstrilogie, wo es ja tatsächlich einen Ermittler gibt, erfahren. Da habe ich mich auf Quellen verlassen müssen. Da habe ich drüber gelesen, habe Berichte gelesen, Zeitungsberichte in Büchern, im Archiv und so weiter. Aber selbst alte Polizisten habe ich keine mehr gefunden. Die hätten ja in der Zeit die Menschen, die heute noch leben, die diese Zeit erlebt haben, die waren damals 10, 12, 13, 14, die haben mir da nichts erzählen können, die waren auch nicht bei der Polizei, also da habe ich mich verlassen können oder musste mich verlassen auf ja, Bücher.
Das andere ist ja auch, ich sag mal so, das Lebensumfeld, in dem man sich bewegt. Also ich denke, dass wenn ich heute mir einen alten Tatort angucke in Szymanski und denke dann, mein Gott, wie die mit Menschen umgehen teilweise. Ja, das ist ja also purer Sexismus, teilweise Rassismus. Da geht's deftig zur Sache. Da wird er einmal auf die 12 gehauen. Und irgendwie ist es so normal. Wenn heute einer so einen Tatort drehen würde, würde man sagen, mein Gott, Junge, was hast du geraucht? Also da muss man ja auch ein bisschen ein Feeling dafür bekommen. Wie ist man früher mit Tatverdächtigen, mit Zeugen und sowas umgegangen? Wo holt man sich da die Infos?
Ja, auch lesen, vielleicht alte Filme gucken. Natürlich, die sind ja auch wieder gefiltert. Das ist auch, ja, ist durch den Filter des Regisseurs, der Regisseurin gegangen, des Drehbuchautors oder was auch immer. Bei Dokumentarfilmen ja letztlich auch. Da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen auf seine Imagination verlassen. Und ich glaube auch, den Fundus an dem, was man im Laufe seines Lebens angesammelt hat, durch Filme, die man gesehen hat und was du gerade angesprochen hast, ja, dieses, das natürlich auch gequalmt wurde ohne Ende.
Ja, zum Beispiel. Ja, guck heute einen Film aus den 70ern an, da ist ständig irgendeiner am Dampfen oder so.
Ja, das unmöglich heute. Aber interessant ist eher auch zum Beispiel, fand ich immer so Probleme wie, wenn du heute deinen Ermittler oder immer deinen Protagonisten in eine Situation bringen willst, bei der er keine Hilfe rufen kann. In Zeiten von Handys musst du das konstruieren. Sei es, dass das Handy kaputt ist, dass es gestohlen wurde, dass ein Funkloch ist,
ja,
was
richtig.
Auch immer.
Das ist das Problem in der Heutzeit, ja genau, nicht erreichbar
zu sein. Derzeit ist es halt, es muss irgendwo ein Telefon in der Nähe sein. Das war in den 50er Jahren noch nicht so ganz weit verbreitet wie heute oder wie es dann später war, vielleicht in den 80er Jahren. Und zum Beispiel bei dieser Nachkriegstrilogie war es dann noch extremer, ne? Also da gab es kaum Telefone, ne? Also da muss ich überlegen, wie kriegt er seine Information von A nach B, der Protagonist, ne? Oder wie kann er über etwas informiert werden?
Ja klar, ein Riesenthema, weil was ja um die Frage geht, wie schnell wird Information von A nach B weitergeleitet? Ja. Das heißt also, wie schnell kann die Arbeit überhaupt vonstatten gehen, jetzt bei der Ermittlung oder auch für die Täter selbst? Wie viel Angst müssen die haben, erwischt zu werden und sonst irgendwas? Das sind ja, da liegen ja Welten zwischen den Welten, ja.
Ja, und das hat wieder auf die Zeit im Roman, glaube ich, eine Auswirkung, ne? Also wenn eine Information einen Tag braucht, statt heute eine Minute, dann dehnt sich irgendwo auch die Zeit. Also
ich merke das selbst beim Schreiben in der Jetztzeit, wenn ich das kurz einflechten darf, dass genau diese Zeitläufe, weil du denkst auch so, mein Gott, das muss ja alles wahnsinnig schnell gehen, weil da wird eine E-Mail verschickt, dann geht eine WhatsApp dahin, da wird ein Foto mit dem Handy aufgenommen, das wird dahin geschickt. Und dann denkst du so zurück, so, ha, wie war das denn in den 80ern? Mein Gott, bis so ein Foto entwickelt war. Ja, da musste einer schon wieder zum Friseur gehen, weil er auf die Haare getreten ist. Und heute ist das alles so zack und bumm und das ist dann auch schwierig zu entschleunigen beim Schreiben. Ja. Das stelle ich mir dann, da wünsche ich mir dann manchmal, vielleicht mache ich das dann auch noch, dass ich mich einfach in eine andere Zeit verlege, um etwas ruhiger an die Sache ranzugehen.
Schreiben als Selbsttherapie.
Ja, irgendwie sowas. Schreiben als Selbsttherapie. Machen wir das nicht alle, lieber Jürgen? Ja, therapieren wir uns nicht alle beim Schreiben. Was bei dir eine ganz große Rolle spielt in Die rote Hand, und da muss ich sagen, das hat mir persönlich unheimlich gut gefallen, Musik spielt eine große Rolle. Und ganz besonders Edith Piaf. In dem Fall ein Lied von Edith Piaf, und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire.
Die Kenner unter euch haben mitbekommen, es ist das Chanson über den Legionär. Und natürlich spielt das inhaltlich eine große Rolle. Aber außer dem Song selbst, lieber Jürgen, verbindet dich irgendwas mit Edith Piaf?
Ich mag ihre Musik einfach. Ne? Es gibt keine tiefere Verbindung. Ich fand halt in dem Fall, es passte einfach und konnte das sie benutzen auch, um meinen Protagonisten zu beschreiben, ihm Kontur zu geben. Sie ist ja letztlich Edith Piaf auch eine Außenseiterin. Das ist mein Protagonist auch. Also sie war ja schon kein einfacher Mensch, glaube ich, gewesen auf ihre Weise, die auch mit ihren Dämonen zu kämpfen hatte. Das hat mein Protagonist auch. Das ist die eine Ebene. Das andere ist natürlich der Inhalt, dieses sehnsuchtsvolle Lied einer Frau, die eine Nacht mit einem offenbar beeindruckende Nacht mit einem fremden Legionär verbringt, der danach wieder geht, in den Krieg zieht. Und sie denkt über den nach. Ich glaube, also für mich war wichtig dieses Moment der Sehnsucht. Also, dass dieser Charakter Arnold Streich, der war im Zweiten Weltkrieg, der war in Indochina gewesen, der war in Algerien, der hat sich ziemlich viel zu Schulden kommen lassen. Der hat gefoltert, der hat Menschen umgebracht.
Jetzt nimm nicht dein ganzes Buch vorweg, Mann.
Nein, aber ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, aber ein Legionär macht das auf jeden Fall. Ist das so eine andere Facette bei ihm, ne? Dieses
ja, es ist auch die einzige Platte, die er hat. Also den spoilern wir auch noch. Die hört er ja rauf und runter. Also das sind ja schon Rillen so tief wie sonst was drin. Es läuft immer nur diese eine Platte Mon Légionnaire von Edith Piaf.
Er kriegt ja ständig von Leuten, die das irgendwie mitkriegen, kauft er mal einen anständigen Plattenspieler, holt er mal nicht diese Franzackenmusik, wird dann gesagt, was hörst du das immer? Und und dann spielt natürlich auch eine Rolle der Moment, in dem die Platte Schaden leidet.
Und
ne?
für mich war beim Lesen waren genau diese Stellen, wenn diese Platte aufliegt, einer dieser Schwarz-Weiß-Momente, von denen ich gerade vorhin gesprochen habe. Das passt wunderbar. Im letzten Drittel deines Buches machen wir musikalisch auch noch Bekanntschaft mit einem ganz anderen Namen. Ich muss gestehen, hatte ich vorher nie gehört, obwohl ich Jazz-Fan bin, der Name Inge Brandenburg. Bitte, lieber Jürgen, mach uns ein wenig klüger. Wer war Inge Brandenburg?
Inge Brandenburg war auch wieder so eine letztlich Außenseiterin, eine Jazzsängerin, die man damals, so Ende der 50er, Anfang der 1960er Jahre, als die beste Jazzsängerin Europas bezeichnete. Auch eine Frau mit einem sehr, mit schwierigen Lebensweg, in Leipzig in den 20er Jahren geboren, ich glaube Ende der 20er Jahre. Die Eltern sind beide im KZ umgekommen, der Vater als Kommunist, die Mutter als sogenannte Asoziale. Sie kam ins Heim, hat sich dann auf den Weg nach Westen irgendwann gemacht, hat Klavierspielen gelernt, hat sich mehr oder minder autodidaktisch Singen beigebracht, teilweise gelernt in amerikanischen Bars, wo sie da den Musikern zugehört hat, abgeschaut hat, da aufgetreten ist dann auch und hatte dann so Ende der 50er Jahre ihren Durchbruch, hatte dann eine große Tournee durch Schweden, ich glaube, das war's, und dann in Antibes, da wurde sie ausgezeichnet, war in Frankfurt auf dem Jazzfestival, also ganz toll, aber ja.
Und heute total Zeit, vergessen, oder?
Absolut, ja. Und das war damals zumindest in diesen Kreisen eine Größe gewesen. Naja, und dann hieß natürlich, sie war eine Frau. Es war nicht einfach, Jazz war auch da, Männer dominiert alles. Es geht letztlich auch ums Geld machen. Manager haben sie gedrängt, Schlager aufzunehmen, um halt Geld zu verdienen. Sie brauchte auch Geld, sie war immer klamm. Das hat sie gemacht. Damit war sie aber für die Jazzer verbrannt. Wie kann man Schlager machen? Weil sie nicht die Einzige ist. Ne? Also Katharina Valente hat auch als tolle Jazzsängerin angefangen. Ne? Nana Mouskouri ebenso.
Was? Ehrlich? Also, das wusste ich auch nicht.
Ja, es gibt ganz tolle alte Platten, also oder Alben. Und dann war sie kein wie es schon gesagt, kein einfacher Mensch. Sie war sehr streitbar, Alkoholprobleme und ist dann immer tiefer abgerutscht, kamen keine Plattenverträge mehr oder die kamen dann, die abgesprochenen kamen aus irgendwelchen Gründen nicht zustande. Und sie ist dann letztlich in den 90er Jahren ganz verarmt in München gestorben, also auch eine ganz tragische Figur und leider vergessen. Und ich hoffe, wenigstens ein kleines literarisches Denkmal hier in meinem Buch gesetzt zu haben.
Wir können da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also Leute, wenn ihr zuhört und jetzt den Namen Inge Brandenburg hört, macht's wie ich, als ich das Buch gelesen habe. Mir ist der Name vorgekommen und ich bin glücklicher Inhaber eines Abonnements bei einem Streamingdienst. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir mal gesagt, also, ja, spiel mir mal ein paar Songs von der Dame. Und tatsächlich, es gibt auch bei Spotify, weil wo ja auch dieser Podcast zu hören ist, gibt es tatsächlich eine reichhaltige Auswahl von Songs mit Inge Brandenburg. Man glaubt es kaum.
Wenn ich das ergänzen darf, Klaus-Maria, es gibt auch eine Biografie inzwischen über sie, ein Buch und einen Dokumentarfilm. Beides auch erhältlich. Also okay. Wer da sich auch tiefer geht mit beschäftigen will, sind beide sehr gut.
Wunderbar, dann haben wir da auch nochmal eine Lanze gebrochen für eine fast vergessene Künstlerin. Wir haben jetzt über Kultur gesprochen und dass du so viel über Inge Brandenburg weißt, kommt ja nicht von ungefähr. Machen wir mal so ein bisschen den privaten Jürgen Heimbach auf. Du hast nämlich neben deiner Schriftstellerei noch so einen richtigen Beruf, mit dem man auch richtig Geld verdienen kann. Und als Mensa, wie es sich gehört, auf dem Lerscheberg, also eigentlich kommst du aus Koblenz, habe ich vorhin gelernt. Aber du bist Redakteur bei Dreisat. Ja, und zwar in der Kultur. Und was macht ein Redakteur bei Dreisat in der Kultur?
Zu
so lange nachgedacht, der Job kann nichts sein, du.
Schreiben. Nein, das ist natürlich, liegt nahe. Das sind natürlich viele Leute, die sich auch sonst künstlerisch betätigen. Aber was macht ja ein Redakteur in der Kultur? Das ist auch sehr unterschiedlich. Wenn ich zum Beispiel Spielfilmredakteur bin, dann ist, glaube ich, wenn man das so ganz grob sagen darf, die Arbeit ähnlich der eines Lektors oder einer Lektorin im Verlag. Ne? Man begleitet die Entstehung eines Films, nimmt den nachher ab, guckt, ob der dramaturgisch, inhaltlich, all die Dinge, die Bildsprache und so weiter, ob das stimmt, ob das in Ordnung ist und ist in einem ständigen Dialog mit dem Regisseur, dem Drehbuchautor und den Leuten, die daran beteiligt sind. Ich bin in einem Kulturmagazin beschäftigt, das heißt, es gibt dann Beiträge. Ich arbeite konkret in der Langzeitplanung, Mittelfristplanung. Also wir schauen schon, was gibt's in einem halben Jahr für Ereignisse, auf die man auf jeden Fall gehen muss. Also jetzt aktuell Wahl in den USA, da weiß man, das wird da passieren, Inauguration. Und irgendwie war klar, es wird irgendwas sein, dass man schon mal mit Autoren spricht, die in dem Thema drin sind. Was könntet ihr euch vorstellen? Schickt uns mal Vorschläge für Beiträge. Was für einen Zugang habt ihr? Mit welchen Leuten können wir sprechen? Was sind da Fachleute für das rauszusuchen? Zu meinen Aufgaben gehört es aber auch, einzelne Beiträge zu betreuen. Das heißt, wir sagen dann, sie abzunehmen, zu gucken, ob die inhaltlich, sprachlich, formal sendbar sind.
Also jetzt war es nur für draußen, als ehemaliger öffentlich entrechteter Kollege, kenne ich natürlich die Redakteursarbeit in einer Redaktion relativ gut. Und das erklärt auch, dass du dramaturgisch vorbelastet bist. Du hast es ja eben gerade kurz einen Teil deiner Arbeit geschildert. Das liest man auch, ja, man liest es schlicht und ergreifend, dass du eine Ahnung von Dramaturgie hast. Hat mir im Übrigen bei Die Rote Hand auch extrem gut gefallen. Jetzt eine andere Frage, weil wir gerade beim privaten Jürgen Heimbach sind. Jetzt wissen wir, was du arbeitest. Hast du neben dem Schreiben und du hast ja auch Familie und neben deinem Job noch ein Hobby?
Nein, im Prinzip nicht. Also ich würde auch das Schreiben nicht als Hobby bezeichnen.
Nein, Gott, nee, das würde ich nie tun.
Okay, dann nehme ich das nur nicht, also das war zwar nicht so, als überhaupt, ich glaube, das ist so eine ernsthafte Sache. Nein, aber sonst, ich interessiere mich zum Beispiel für alte Autos. Ne? Ich schraube zwar nicht, aber ich finde es toll. Und deswegen spielen Autos auch immer eine gewisse Rolle, mal mehr, mal weniger in den Büchern. Erwähnt sie gerne, in der Nachkriegstrilogie war das sehr stark. 1920, in dem neuen Buch, ist es weniger. Und ansonsten, ja, muss man halt gucken, wie kriegt man die beiden Welten zusammen? Wie schaffe ich mir die Zeit, zum Schreiben halt. Ne? Das nimmt schon natürlich eine Menge Zeit in Anspruch.
Wenn man Schriftsteller ist, so wie du oder ich, dann ist es ja das Schöne, dass man eigentlich einen Job hat. Bei mir ist es auch bei mir ist es wirklich ein Nebenjob, der allerdings auch deutlich mehr als ein Hobby ist, sondern wirklich auch eine erfüllende Tätigkeit und auch eine sehr sinnvolle Tätigkeit letzten Endes ist. Das führt uns jetzt zu deinem aktuellsten Roman. Wir haben über die Rote Hand gesprochen, die ist ja schon fast wieder alt, nämlich 2020. Auf den Markt gekommen. Jetzt kommen wir schon den neuen. Heute war er bei mir in der Post. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Dein neuer Roman Vorboten. Darüber weiß ich gar nichts, weil wie gesagt, ich habe ihn heute erst aus dem Briefumschlag gezogen. Erzähl uns ein bisschen was darüber vorneweg. Du führst uns diesmal in die 20er Jahre. Auch wieder ins Nachkriegsdeutschland, aber nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, nur eine ganz kleine Korrektur. Die Rote Hand ist 19 erschienen, die Taschenbuchausgabe 20. Deswegen letztes Jahr auch in dem beim Klauser-Preis, aber Marginalien.
War fast richtig, ja.
Fast richtig. Und jetzt, die Vorboten spielen 1920, das ist ein gutes Jahr nach Ende des Ersten Weltkriegs, in einem kleinen, abgelegenen Dorf, das war mir wichtig, in der französisch besetzten Zone. Das Rheinland war ja nach dem Ersten Weltkrieg, das war eine Vereinbarung in Versailles, des Versailler Vertrags, dass er die linksrheinisch besetzt war und auf der rechten Seite gab es eine entmilitarisierte Zone und so Brückenköpfe um Mainz, Koblenz, Köln, meine ich, also an 3-4 Stellen, nochmal im Radius von 50 Kilometern. Und in dieser französisch besetzten Zone spielt mein Roman und ein junger Mann, der ein Jahr vor Beginn des Krieges das Dorf verlassen hat, ohne zu sagen, wo er hingeht, kommt zurück, um seine angeblich verschwundene, angeblich ermordete von einem russischen Zwangsarbeiter, der nach dem Krieg nicht zurückgegangen ist, ermordete Schwester zu suchen, weil er glaubt das nicht so ganz. Also da ist das quasi dieses Verbrechen, dieses angebliche Verbrechen ist jetzt der Moment, wo er versucht rauszufinden und dabei aber eben noch eine ganz eigene Agenda verfolgt. Und wichtig ist dabei, dass natürlich in dieser Zeit und durch die Umstände nochmal verschärft in dem besetzten Rheinland Nationalismen, Antisemitismus und so weiter reichlich gedeihten,
ja,
wenn man das so ein bisschen sarkastisch sagen darf. Und es in seinem Dorf auch einen Mann gibt, der da eine sehr rechtsnationale Agenda fährt und der ihn für seine Zwecke einspannen will, weil Gerüchte rumgehen, was hat er im Krieg gemacht? Die einen sagen, der war bei den Freikorps gewesen, das würde also passen, aber er schweigt sich dazu aus. Das ist so die Geschichte und wie gesagt, und immer, ja, er behauptet immer, ich will meine Schwester eigentlich finden. Ne? Ich glaube nicht, dass sie tot ist.
Also eine Geschichte, die vor 100 Jahren spielt, aber eigentlich recht aktuell ist. Wenn wir jetzt über Antisemitismus und über rechte Strömungen sprechen, dann ja, sind wir da.
Ja, da gibt's, genau, ja.
Haben wir dann, glaube ich, relativ viele Parallelen. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Jetzt kommt eine kleine Werbeeinblendung. Die Rote Hand, erschienen 2019, 20 dann als Taschenbuch im Unionsverlag und ebenfalls im Unionsverlag erschienen von Jürgen Heimbach, der Titel Vorboten. Ja, vielleicht dann auch demnächst mal auf Hörbuch zu hören. Vielleicht produziert hier, jetzt kommt die nächste Werbeeinblendung, in den DB-Studios im badischen Reilingen. Wir werden es dann erleben, wo wir ja auch diesen Podcast produzieren. Mein Lieber, am Ende des DB-Literatur-Podcastes gibt es zumindest bei den Syndikatsfolgen den Fragen-Quickie. Wie sieht's aus, mein Lieber? Bist du bereit?
Ja,
ich bin bereit.
Schließe die Augen, konzentriere mich, höre dir.
Kurze Fragen, knackige Antworten. Mein lieber Jürgen, deine Protagonisten sind für dich?
Die Augen, mit denen ich eine andere, mir unbekannte Welt schaue und versuche, sie kennenzulernen.
Arnold Streich steht vor deiner Tür und du darfst ihm eine einzige Frage stellen. Welche wäre das?
Da bin ich ganz aktuell. Ob er sich impfen lassen würde? Bin gespannt, was ein Charakter wie er mit seinen Erfahrungen darauf antwortet.
Das ist spannend. Du schreibst nicht in der Jetztzeit, weil?
Weil viele Fragestellungen und Probleme von früher, denen heute sehr ähnlich sind und aber ich aus dem Gestern das vielleicht ein bisschen anders betrachten kann.
Du hast gerade das Thema Impfung eben angesprochen und die Frage stelle ich momentan allen Kolleginnen und Kollegen am Ende. Corona ist für dich ganz persönlich?
Eine Herausforderung. Und zwar, ich für mich persönlich, wie ich es, glaube ich, für jeden persönlich sehe, aber auch gesellschaftlich. Also ich glaube, wir sind noch nie, unsere Generation und die Nachfolgenden, mit so einer Herausforderung konfrontiert worden, die so existenziell ist. Ich glaube, unsere Väter, Großväter, Urgroßväter-Generation schon durch die Kriege, die immer waren. Aber uns ist das, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das schafft auch diese Riesenverunsicherung und diese Riesenängste, die herrschen.
Ich bedanke mich bei dir, Jürgen Heimbach, für diese, ja, doch knapp Dreiviertelstunde, die wir jetzt dann doch miteinander getalkt haben. Ja, die Zeit geht rum. Du guckst ganz erstaunt. Wir sehen uns ja über Kamera. Ja, das war wieder eine Folge des oder im Devier Literatur Podcast zu hören auf Spotify, auf dieser und dutzenden anderen Plattformen. Ich bin immer wieder überrascht. Jede Woche kommt irgendeine neue Plattform hinzu, auf der ich den Podcast finde. Und wir haben diese Woche, und das möchte ich auch noch unterstreichen, auf jeden Fall die Schallgrenze von 100.000 Hörern überschritten seit April 2020. Das freut mich ganz persönlich. Ja, und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinem heutigen Gesprächspartner, Jürgen Heimbach, ganz liebe Grüße nach Mainz.
Danke, lieber Klaus-Maria. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch riesen Spaß gemacht.